Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, zu erleben, wie Menschen leidenschaftlich Pflanzen tauschen. Gestern zum 5. Mal hier auf diesem Gelände Pflanzentauschmarkt und ich war wieder erstaunt. Also alle, die hier waren, die machen das, weil sie eine Leidenschaft dafür haben. Aber Steffen, ich glaube, niemand verkörpert das so wie du. Ich kann hier drin mit jemand, ja. Ich kann mich hier drin mit jemand unterhalten und trotzdem das Verkaufsgespräch von Steffen draußen an der Hofeinfahrt hören. Dabei nimmt er nichts ein, sondern es geht ihm einfach nur darum, diese für ihn so wertvollen Pflanzen an den Mann oder an die Frau zu bringen und den Leuten zu erklären, wie sie mit den Pflanzen umgehen und die Pflanzen besser zu verstehen. Ich finde es faszinierend und ich merke dann immer wieder, mein Daumen ist nur bedingt grün. Ich bin ein anderer Typ. Und ähnlich geht es mir, ich weiß auch hier in der Gemeinde gibt es Leute, die können unendlich lange an filigranen Arbeiten sitzen. Mit Klemmbausteinen oder Andreas, du schraubst gerne, am liebsten würdest du eine Lokomotive bauen. Also für mich faszinierend, weil ich es nicht kann. Ich bin tatsächlich geborener Grobmotoriker und das hilft mir heute, weil meine Hände immer unruhiger werden und das kommt mir zugute, dass ich mein Brot nicht mit Feinmechanik verdienen muss. Allerdings, glaube ich, hat mir Gott etwas in die Wiege gelegt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich gehöre eher zu diesen sozialen Typen, vielleicht auch diakonischen Typen, die es ja auch braucht in dieser Welt. Und tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, jeden Abend meine schwarzen Hände von Maschinenfett zu reinigen und abzubürsten. Aber für mich war es noch nie ein Problem, Exkremente anderer Menschen vom Boden aufzuwischen. Das können wieder andere nicht. Aber ich habe damit noch nie ein Problem gehabt. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich heute früh dieses Bild hier so in groß gesehen habe, ich musste erst zweimal hinschauen, um dieses rote Herz zu erkennen, was wahrscheinlich als Symbol dahinter stehen soll. Ich bin auch gesegnet, weil ich eigentlich nie eine existenzbedrohende Angst vor Ansteckung habe. Eine Vorsicht, aber keine Angst. Deswegen habe ich auch vor dem roten Blut keine Angst. Ich halte es für einen ganz besonderen Charaktertypen oder Persönlichkeitstypen, den wir heute mal anschauen, diesen sozialen oder fürsorglichen Typen. Und ich habe so drüber nachgedacht, ich glaube, Jesus verkörpert jeden dieser Typen, die wir hier in diesen Wochen betrachten. Also ich lese im Evangelium, wie Jesus durch die Natur gehen konnte und mit seinem Vater verbunden war. Er konnte nachts auf einen Hügel gehen und dort ganz tiefe Gottesbegegnung haben. Also insofern, Jesus war auch der Naturtyp. Und ich glaube, wer als letzte große Botschaft für eine Gemeinde, die gerade geboren wird und die mindestens 2000 Jahre durchlebt, zwei Symbole erfindet, nämlich Brot und Wein, Traubensaft, der muss auch ein Genusstyp sein. Ich glaube, dass Jesus auch die Früchte dieser Schöpfung genießen konnte. Wenn wir genau lesen, er geht auf eine Hochzeit, er ist mit den Menschen dort unterwegs, er verwandelt Wasser zu Wein, das kann man alles symbolisch deuten. Aber lass uns doch einfach mal annehmen, dass Jesus diesen Wein auch genießen konnte. Aber besonders, besonderen Fokus legen die Evangelien immer wieder darauf, dass Jesus ein sozialer Typ war. Also Persönlichkeitstyp meine ich. Jemand, der keine Angst hatte von Menschen, der auf Menschen zugehen konnte, der sich von ihnen berühren ließ, der andere Menschen berührte, selbst Leprakranke, vor denen man einen großen Bogen gemacht hat. Also Jesus verkörpert sozusagen diesen dienenden, diesen sozialen Typen. Und deswegen glaube ich, dass es sich lohnt, den auch ganz besonders anzuschauen. Nicht in der Wertung, weil er besser ist, aber trotzdem, weil ich glaube, dass Gott ganz viel reingelegt hat. Jesus sagt zum Beispiel, wir sollen uns, also unserem Nächsten, uns gegenseitig so dienen, wie er uns gedient hat. Also diese direkte Zuwendung, diese liebevolle Zuwendung, die ist ja auch verknüpft mit einem Auftrag. Also nicht nur als, wenn du mal Lust hast, begegne Menschen, sondern dieses Menschenbegegnen gehört ja tatsächlich auch zur christlichen DNA, auch wenn wir das in unterschiedlichen Formen auch ausleben. Stellt euch vor, das sind vier Männer, die offensichtlich einen Freund haben, der es alleine nicht schafft. Es heißt, er ist gelähmt. Heute gibt es gute Hilfsmittel. Ich habe vor einer Woche hier beim Kiezfest einen jungen Mann kennengelernt, der sucht Arbeit, der hat gerade seine Ausbildung fertig, der sitzt in einem E-Rolli und wenn man ihn auf den zweiten Blick betrachtet, hat er keine Beine. Das sind künstliche Stützbeine. Das ist ein Wunder der Technik, der Medizintechnik, was wir heute haben. Zur Zeit von Jesus gab es das nicht. Das heißt, wer gelähmt war, egal ob er vom Dach gefallen ist und dadurch gelähmt wurde oder ob er vielleicht so zur Welt gekommen ist oder durch eine Erkrankung, eine Infektion, aber er konnte keinen Broterwerb mehr nachgehen. Er war auf Gedeih und Verderben von der Barmherzigkeit der Gesellschaft abhängig. Sozialsystem gab es auch noch nicht in dem Maß. Die Familie war das soziale Gefüge. Und da liegt so ein Gelähmter und eigentlich kann er froh sein, dass er richtig gelähmt ist, weil dann erregt er nämlich so viel Mitleid bei den Leuten, dass sie ihm womöglich mehr geben als dem, der noch auf einem Bein rumhumpeln kann. Es war eine harte Realität. Und es fasziniert mich, dass das Evangelium bei Markus, könnt ihr das nachlesen, Markus 2, von diesem einen Gelähmten erzählt, der offensichtlich tatsächlich vier Freunde hatte. Das ist gar nicht selbstverständlich. Will jeder von euch einen Gelähmten zum Freund haben, um den man sich so kümmern muss, ja, der eben keinen E-Rolli hat und keine Stützen zur Verfügung? Und dann heißt es, die mussten ihn tragen. Jetzt war das auch keine komfortable Trage. Axel, du weißt ja, wie eine ordentliche Trage heute aussieht im Rettungsdienst. Oder nee, du bist ja in der Klinik gewesen, aber Matthias ist unser Trageprofi. Also wenn wir mal so eine Übung machen würden und würden einen auf eine Trage legen und dann zu viert damit laufen und Matthias, ne, durch Treppenhäuser hoch und runter, das muss man lernen. Das kann auch böse ins Auge gehen. Und jetzt lesen wir, dass diese Trage damals, also keine komfortable Trage aus einem Krankentransportwagen war, sondern eine Matte, eine Art eng geflochtene Strohmatte. Und auf so einer Matte lag dieser Gelähmte, den sie zu Jesus getragen hatten. Weil diese vier Männer, die offensichtlich ein unglaublich großes Herz hatten, ein Herz voller Liebe, den Glauben hatten für ihren Freund, wenn sie ihn zu Jesus bringen, dann könnte es mehr wert sein als alle Ärzte dieser Welt, die hier nicht mehr helfen konnten. Und dann lesen wir diese Geschichte, da heißt es, dass Jesus in Markus 2 nach Kapernaum zurückkam und es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war und daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Also ein Haus, vielleicht so 5x5 Meter, also keine große Fläche. Und da passten, keine Ahnung, 30 bis 50 Menschen rein, wenn sie da dicht an dicht standen. Und deswegen nicht verwunderlich, dass vor dem Haus eine Riesentraube Menschen war. Und Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Und jetzt kommen diese vier Männer mit dem Gelähmten auf der Matte. Und was sollen sie tun? Eigentlich haben sie gar keine Chance. Da hätten jetzt vielleicht 100 Leute auf die Seite gehen müssen und 50 aus dem Haus raus. Wer will denn das? Da waren doch bestimmt viele andere Bedürftige dabei. Und diese Männer haben so ein Herz Und so einen Glauben, dass sie sagen, wir machen mehr als der Durchschnitt. Nee, die sagen das nicht, die tun das. Und mich fasziniert genau das, denn es ist ein Typ von Mensch, ein Schlag von Mensch, der mehr macht als die meisten anderen. Die meisten würden jetzt aufgeben und sagen, schade, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Aber die nicht. Diese fürsorglichen Typen, heißt es, wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen und deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Das heißt, diese Dachbalkenkonstruktion, die war bedeckt mit Schilfgras, so Binsen und dann noch mit Lehm verschmiert. Und deswegen musste man das wahrscheinlich richtig aufgraben, aufhacken, um dort ein Loch reinzumachen. Jetzt könnt ihr euch ja überlegen, wie groß ist ein Mann und seine Matte. Das muss schon ein ordentliches Loch gewesen sein. Das nehmen die auf sich. Diese Mühe, nur um ihren Freund dort runterzulassen. Und jetzt komme ich nochmal auf Matthias. Du hast eine Vorstellung, wie gut man arbeiten muss, dass der jetzt nicht von seiner Matte fällt, wenn man den durch das Dach an vier Stricken runterlässt. Und jetzt kommt für mich einer der faszinierenden Sätze im Neuen Testament. Ihr wisst, der Gelähmte wurde geheilt. Ein paar Minuten später nimmt seine Matte und geht nach Hause. Aber für mich der faszinierende Satz heißt, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Und er sagte zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht den Glauben dieser Männer, die für ihren Freund sich aufopfern. Und das fasziniert mich so sehr, weil ich denke, es ist Gott nicht gleichgültig, wenn wir uns um andere kümmern. Wenn wir unser Leben auch ein Stück immer wieder als Dienst verstehen. Also der fremde Glaube hat dazu geführt, dass der Gelähmte A zu Jesus kam und B, dass Jesus ihren Glauben sieht und sagt, und deswegen, mein Sohn, sind deine Sünden vergeben. Ihr wisst, dann kommt die Schriftgelehrten, die sagen, wie kann er sowas sagen? Wer kann Sünden vergeben? Nur Gott allein. Und Jesus beweist ihnen, dass er Macht hat, indem er den Gelähmten heilt. Eine ganz fantastische Geschichte. Und sie soll uns ermutigen, dass wir einfach immer wieder auch diesen Glauben haben zu sagen, wir können mehr als der Durchschnitt, wenn wir uns darauf einlassen, wie viel die Liebe Jesu in unseren Herzen auch bewirken kann. Vielleicht haben wir mal eine andere Gelegenheit, um dieses Thema nochmal größer aufzumachen. Mir geht da viel durch den Kopf. Ja, man kann fürsorglich sein, und das aus einer Motivation heraus tun, die nicht immer gesund ist. Ja, man kann grenzenlos fürsorglich sein und dabei Frau oder Mann und Kinder vernachlässigen. Und. Man kann fürsorglich sein und damit so grenzüberschreitend, dass man Kranke oder Menschen mit Behinderung oder Menschen, die vielleicht sozial in ganz schwierigen Verhältnissen sind, dass man sie abhängig macht. Und ihr merkt, es ist ein großes Thema. Ich will das jetzt gar nicht weiter anreißen. Entscheidend ist nur für mich, dass wir eingeladen sind, diesen fürsorglichen sozialen Typen immer wieder auch vielleicht als etwas Besonderes zu begreifen und uns selber auch immer wieder da rufen lassen, wo es vielleicht Sinn machen könnte, dass jemand da ist, der den anderen zu Jesus bringt.